Homöopathie wird auf Wikipedia als pseudowissenschaftliche Behandlungsmethode bezeichnet. Hört sich jetzt nicht gerade sehr positiv an. Viele Menschen schwören aber auf solche Behandlungsmethoden. Umso mehr interessiert mich, was die Expertinnen aus den steirischen Apotheken dazu sagen.
Ohne Nebenwirkungen. Der steirische Apotheken-Podcast auf Antenne Steiermark.
Herzlich willkommen, Alexandra Fuchsbicher von der steirischen Apothekerkammer.
Hallo Holland.
Und Apothekerin Gerlinde Müller-Harten aus Graz. Du arbeitest in Keindorf an der Sulm.
Hallo.
Hallo. Vielleicht gleich einmal vorweg, wohin geht heute die Reise in unserem Podcast? Ist Homöopathie was Gutes oder ist eher davon abzuraten?
Ah, das ist ja schon eine schwierige Einstiegsfrage. Da hast du jetzt wirklich was Schwieriges ausgedacht, gleich zum Einstieg. Also Homöopathie bezeichnet man als eine alternative Heilmethode. Es gibt verschiedene Zweige der Homöopathie. Ich persönlich bin ein Homöopathie-Verfechter, mache ganz viel mit Homöopathie, die Gelinde natürlich auch, sonst würde sie jetzt nicht da sitzen. Und deswegen würde ich mir die Wertung gerne für den Schluss überlassen und dich dann am Schluss fragen, ja oder nein, Homöopathie.
Alles
okay?
Klar.
Ich drehe den Spieß heute mal um.
Super. Homöopathie wird gerne auch mit anderen Behandlungsmethoden verwechselt. Wie kann man hier differenzieren, was ist?
Genau, viele Kundinnen und Kunden können nicht unterscheiden. Die glauben, Phytotherapie, also pflanzliche Heilmittel oder natürliche Mittel ist gleich Homöopathie. Und das ist nicht so. Homöopathische Arzneimittel sind ganz genau gesetzlich geregelt.
Was zum Beispiel?
Zum Beispiel müssen sie aus homöopathischen Ursubstanzen hergestellt werden und nach ganz speziellen Zubereitungsvorschriften. Und das ist festgehalten im Arzneimittelgesetz beziehungsweise in den Arzneibüchern, dem homöopathischen Arzneibuch, dem österreichischen Arzneibuch und dem europäischen Arzneibuch.
Alles klar. Was macht den Unterschied aus zwischen guter Qualität und nicht so guter Qualität bei homöopathischen Arzneimitteln?
Also Qualitätsunterschiede als solches gut und schlecht, das würde ich mal gar nicht so erwähnen. Das ist für mich jetzt kein großes Thema. Ein homöopathisches Arzneimittel, da gibt es verschiedene Arten. Es gibt die sogenannten Einzelmittel, die entweder von einer Firma hergestellt wird. Es gibt aber auch viele Apotheken, die die Einzelmittel selber machen. Oder es gibt sogenannte Komplexmittel. Das sind zusammengesetzte Präparate, wo mehrere homöopathische Mittel in einem Komplex gemeinsam für eine Wirkung zusammengestellt werden. Gut und schlecht, den Begriff gibt es in der Homöopathie eigentlich gar nicht. Kenne ich nicht, sagst du. Gibt's eigentlich
genau,
nicht. Kann
das man sagen, die ja? Gesetzliche Grundlage, das macht die Qualität aus.
Okay. In welchen Arzneiformen werden jetzt homöopathische Mittel angeboten?
Also homöopathische Mittel werden in den unterschiedlichen Formen wie Globuli, Tabletten, Tropfen, Salben, Gele, Augentropfen, Zäpfchen angeboten und je nach Bedarf werden sie zubereitet und eingesetzt.
Mhm. Wir haben dir auch ein bisschen was mitgebracht, damit du mal siehst, wie sowas ausschaut.
Okay.
Das sind jetzt einmal die typischen Globuli, das sehen jetzt unsere Hörer natürlich nicht.
Das sind die kleinen schwarzen Flaschschadl mit den
weißen Schraubverschlüssen. Mit den weißen Schraubverschlüssen und den kleinen weißen Kugeln drinnen. Ja? Mhm. Die gibt es in verschiedenen Varianten. Die Flaschschadl, die gibt es entweder ganz klein, das sind dann Fiolen oder die kleinen Fläschchen. Was ich dir da zeige, sind sogenannte Taschenapotheken. Das sind also wirklich nur ganz wenige Globuli drinnen in diesen Fiolen, die kann man dann nachfüllen. Dann gibt es natürlich von Salben, homöopathischen Salben und Gelen, angefangen über Augentropfen, über Tabletten, über Trituationen, das sind Verreibungen oder Pulver. Und es gibt auch Zäpfchen, es gibt auch sogenannte homöopathische Nosoden, aber darüber dann vielleicht ein bisschen später. Also wir haben eine Reihe von Arzneimitteln, die man in diesem Bereich einsetzen kann. Je nach Bedarf, je nachdem, was man braucht, kann man sich da individuell etwas aussuchen.
Ganz schön viel.
Ja.
Gerade Globuli werden sehr oft belächelt. Man hört oft, für jedes Wehwehchen gibt es Globuli und eigentlich sei das ja nur ein Placebo-Arzneimittel. Ich gehe mal davon aus, du bist da jetzt anderer Meinung, Alexandra.
Naja, es ist immer das Argument der Wissenschaft, ist immer die sogenannte Loschmidtsche Konstante oder Loschmidtsche Zahl. Es ist eine Definition, ab welcher Verdünnungsgrad man von der ursprünglichen Form, von vom ursprünglichen Mittel nichts mehr in einer
Lösung oder in einer Verreibung drinnen hat. Diese Loschmidtsche Zahl ist eine wissenschaftliche Zahl, die kann man jetzt nicht bestreiten, die gibt es einfach. Aber es gibt heute in der Homöopathie auch das Wissen, dass Informationen übertragen werden können. Das kann dann die Gelinde vielleicht ein bisschen besser erklären. Und wir wissen, dass es wirkt. Wir haben genug Erfahrungen, wir haben genug Methoden, wo man auch die Wirkung des homöopathischen Mittels nachweisen kann. Und ich habe einen Teil meiner homöopathischen Ausbildung in der Schweiz gemacht. Und die Schweizer sind ja bekannt für ihren Spaßsinn und die sind ja sehr sparsame Menschen. Und mein Ausbilder hat dann gesagt, naja, die Homöopathie ist heute gut, da wirkt auch ein halbes Globuli. Und dann sind alle gesessen und gedacht, ein halbes Globuli, wie soll das gehen? Na, ganz einfach, man nimmt ein Globuli, schmeißt in Wasser und trinkt nur die Hälfte. Ja? Dann hat man auch ein halbes Globuli. Also es geht da um Information. Das klingt jetzt ein bisschen kryptisch. Da bitte ich die Gelinde, dass sie das dann besser erklärt. Aber es geht darum, dass man einfach wirklich mit einfachen Mitteln die Selbstheilungskraft des Körpers anregt. Und das ist das Grundprinzip der Homöopathie. Hahnemann ist sicher vielen ein Begriff. Similia, similibus curentur, ähnliches mit ähnlichem Heilen. Und damit kann ich die Selbstheilungskräfte des Körpers anregen und bewegen den Körper, sich selbst wieder gesund zu machen. Und das ist eigentlich ein tolles Prinzip, wenn man drüber nachdenkt.
Gerlinde, gib mir Information.
Naja, das Potenzieren ist das, was die homöopathische Wirkung ausmacht. Also dieses spezielle Zubereitungsverfahren nennt man Potenzieren. Mhm. Und dabei wird die Ursubstanz abwechselnd verdünnt und verrieben oder verschüttelt, je nachdem, ob es eine Flüssigkeit oder ein Pulver ist. Beim Verdünnen geht es darum, dass eine mögliche giftige Substanz, Ausgangssubstanz, so weit verdünnt wird, bis sie unschädlich ist. Deshalb verdünnt man. Mhm. Und beim Verschütteln oder Verreiben werden die sogenannten Arzneikräfte freigesetzt. Und dann kann das homöopathische Mittel wirken. Ein Potenzierungsschritt besteht also aus einmal verdünnen und anschließend verreiben oder verschütteln.
Verreiben heißt jetzt was nochmal genau?
Verreiben heißt, man nimmt eine feste Substanz, ein Pulver zum Beispiel, wenn man Gold verreiben will, nimmt man klar definiert das Goldpulver und Milchzucker, misst das ab im Verhältnis 1 zu 10 oder 1 zu 100, gibt das in eine Reibschüssel und verreibt das mit Pistill und Reibschale. Und zwar eine Stunde lang. Danach nimmt man da wieder einen Teil plus 10 Teile Milchzucker und verreibt wieder eine Stunde, macht einen zweiten Potenzierungsschritt und dann weiter einen dritten, eine C3-Trituration ist also insgesamt 3 Stunden lang verrieben worden.
Und steht ihr da dann im Hinterstübchen und reibt 3 Stunden oder habt ihr da schon eigene Maschinen dafür?
Genau, also wenn man das im Kleinen macht, dann sitzt man da und verreibt das händisch. Aber es gibt in Österreich dankenswerterweise einige Firmen, die homöopathische Mittel herstellen. Und fürs Verreiben gibt es schon auch Maschinen.
Jetzt muss ich mal blöd fragen, wie ist man überhaupt auf das gekommen, dass das dann so funktioniert, wie es funktioniert?
Der Erfinder, wenn man so sagen kann, der Homöopathie war Samuel Hahnemann. Ein Arzt, der sich damit auseinandergesetzt hat, dass er gesagt hat, er braucht eine natürliche Methode, weil zu seiner Zeit gab es ja noch nicht so viele Medikamente und hat im Selbstversuch festgestellt, dass wenn man Zwiebel schneidet, kennen wir das ja alle, dass die Augen rinnen und die Nase rinnt. Und dann hat er sich gedacht, jetzt probiere ich einmal meinen Körper mit einem Zwiebelextrakt zu behandeln. Vielleicht kann ich damit meinen Schnupfen, der dieselben Symptome haben kann, heilen. Und das hat er dann immer weiter verdünnt und immer weiter verdünnt. Und damit hat er dann festgestellt, wenn er eine D12 oder D6 Verdünnung hat, damals waren es halt einfach 1 zu 10 Verdünnungen, dass man damit einen Schnupfen, der tränende Augen macht, so wie beim Zwiebel schneiden oder eine rinnende Nase macht, die dann oft so eine wunde Nase macht. Der klassische Schnupfen, wie wir ihn kennen, den kann man dann sehr gut mit einer Zwiebelverreibung heilen. Das wird einfach der Körper angeregt, sich selbst zu heilen. Diese Verdünnungsgrade sind eben entweder in 10er Potenzen oder in 100er Potenzen, also C- oder D-Potenzen. Es gibt dann auch noch andere Potenzen, LM und andere verschiedene Methoden wurden dann noch im Laufe der Zeit entwickelt. Aber der Ursprung der Homöopathie liegt bei Samuel Hahnemann.
Die Potenzierung Differenzierung, also wir haben es vorher gehört, das Beispiel mit der Verreibung, wie oft etwas verrieben wird. Ist es immer wichtig, dass es genau diese Anzahl ist oder kann es einmal öfters oder weniger oft verrieben werden?
Es spielt schon eine Rolle, wie oft das verrieben wird, welche Potenz man nimmt, aber viel wichtiger ist das richtige Mittel. Oft ist ja so, dass das eine Mittel nicht lagernd ist, die eine Potenz in dieser nicht lagernd ist und deshalb ist es wichtig, das richtige Mittel zu haben. Überhaupt ist es geschichtlich begründet sehr interessant, dass es Niederpotenzen hauptsächlich in Deutschland gibt und Hochpotenzen in Amerika. Und das ist in der einschlägigen Literatur dann sehr interessant, dass man glaubt, man muss genau ein D3 von diesem Mittel nehmen, aber das ist geschichtlich bedingt.
Gut, wir haben vorhin über die Globuli gesprochen und ihr habt mir auch schon gezeigt, es liegt hier am Tisch, dass es eben noch andere homöopathische Arzneimittel gibt, wie Tabletten, Augentropfen, Salben und so weiter. Was ist jetzt der Unterschied zwischen den ganzen Angeboten, die es da gibt?
Das ist je nach Bedarf natürlich auch eine Weiterentwicklung. Also bei Hahnemann hat es sicher nur Globuli gegeben und Verreibungen gegeben, da gab es nichts anderes. Aber es hat sich halt einfach herausentwickelt, dass es einfacher in der Anwendung ist, wenn man sogenannte Komplexmittel entwickelt, wo ich jetzt nicht nur ein homöopathisches Mittel drinnen habe, sondern 3, 4, 5 homöopathische Einzelmittel, die alle in einen ähnlichen Wirkungsbereich hineingehen.
Das ist das, was du vorhin schon erzählt hast, gerade mit mehreren, okay.
Genau.
Und das heißt aber jetzt zum Beispiel, die Augentropfen, die verwendet man, wenn man eine Augenentzündung hat?
Genau.
Und da würde es aber auch Globuli dafür geben?
Das kann man kombinieren miteinander.
Das kann man auch kombinieren. Also man kann auch die Globuli mit den Tropfen dann kombinieren. Ah, okay.
In der Steiermark sagt man einwendig und auswendig. Ja? Also die Augentropfen tropft man ein und dann gibt es vielleicht auch Euphrasia-Augen-Globuli, die man dann eben auch oral einnimmt. Beziehungsweise bei der Anwendung der Homöopathie, da soweit sind wir noch nicht, die schluckt man ja nicht, sondern die lässt man langsam im Mund zergehen.
Okay. In der Homöopathie gibt es sogenannte Niederpotenzen und Hochpotenzen. Was bedeutet das und was ist da der Unterschied?
Genau. Alles, was unter 12 ist, bezeichnet man als Nieder- oder Tiefpotenzen. Das heißt, wie oft verrieben und verschüttelt worden ist und verdünnt worden ist. Ja? Diese Zahl ist eine Potenz, ein Potenzierungsschritt. Und alles unter 12 oder bis 12 ist eine Niederpotenz. Dann kommen die sogenannten Mittelpotenzen. Und ab D200 und D1000, das sind dann die Hochpotenzen.
Okay, also Hochpotenz ist dann, kann man das in einem Beispiel noch erklären?
Ja, eine Hochpotenz, wenn ich
also was
einnehme.
Was jetzt die Verreibungen betrifft, kann man das?
Das ist 200 mal verrieben.
200 mal verrieben, okay, das geht dann mit der Hand nicht mehr.
Geht schon, aber dann fallen dir die Hände ab. Ja. Okay. Und du musst dir so vorstellen, du hast eine Substanz, die man jetzt, gehen wir wieder auf die Zwiebel zurück. Ich habe jetzt Zwiebel, dann wird diese Zwiebel in eine Art Urtinktur angelegt. Das heißt, ich nehme meine Zwiebelteile, die eben irgendwie klein gemacht werden und die setze ich dann mit einer Alkoholmischung, Alkohol-Wasser-Mischung an. Da gibt's genaue Regeln in der Materia Medica, wie so eine Urtinktur hergestellt wird. Und aus dieser Urtinktur wird dann verdünnt. Entweder man trägt's auf Globuli auf und macht dann quasi eine fertige Uhr von der Urtinktur Globuli oder die Flüssigkeit wird verdünnt. Das heißt immer 1 zu 10 bei einer 10er Verdünnungsreihe, eben 1 Milliliter auf 10 Milliliter. Dann wird das eben dementsprechend verschüttelt, um auch hier die Kräfte und die Energien mitzunehmen. Und das wird immer weiter verdünnt, bis ich jetzt ein D12 zum Beispiel Lösung habe, wo ich einfach 12 mal diesen Verdünnungsschritt gemacht habe. Und dann habe ich eine D12-Tinktur von der Zwiebel.
Ja? Woher kommt es, dass Globuli noch immer von vielen Menschen so belächelt werden?
Es liegt vielleicht daran, dass man eben sagt, in der Medizin, es gibt keinen wirklichen Beleg über die Wirksamkeit, weil ich ja hier keine Wirkstoffe als solches habe. Wobei man dazu sagen muss, es gab ja gerade in Wien diese Wiener homöopathische Schule mit dem Begründer Matthias Deutschi, der wirklich versucht hat, auch eine Art klinische Homöopathie einzuführen, dass es auch in den Krankenhäusern verwendet wird. Er war selber Arzt und hat versucht, die Homöopathie in die Medizin einfließen zu lassen. Das ist leider nicht wirklich so geglückt, aber es gibt eine Reihe von Ärzten, die das sehr effizient und sehr gut einsetzen in verschiedensten Bereichen. Es wird immer wieder begründet damit, dass es also wissenschaftlich eben hier nichts mehr drinnen ist, weil es ja immer wieder verdünnt wird. Aber die Wirksamkeit der Homöopathie belegt etwas anderes. Und es gibt auch Studien, die Gerlinde kann das dann erzählen, wo man eben auch versucht hat, die Wirksamkeit der Homöopathie nachzuweisen. Aber es wird halt, wie viele alternative Heilmethoden, eben sehr gerne belächelt.
Mhm. Magst du kurz etwas aus diesen Studien erzählen?
Ja, es gibt viele verschiedene Studien. Das eine ist, es gibt viele auch österreichische Wissenschaftler, die zum Beispiel dann Studien machen an Tieren oder an kranken Menschen auf der Intensivstation zum Beispiel, um dort Wirkung zu erzielen und das eben in Studien festzuhalten, wo eben kein Glaube zum Beispiel an die Homöopathie möglich ist.
Das darf man jetzt nicht verwechseln mit Tierversuchen.
Nein, ist ja allgemein so, dass die Menschen zur Homöopathie sagen, naja, hilft's nix, schaut's nix. Und wenn du halt dran glaubst, dann hilft's. Aber da gibt's eben schon Möglichkeiten, das eben bei Tieren zum Beispiel zu verwenden. Und dann sieht man, das Tier wird gesund. Und am Tier kannst du nicht sagen, das muss an die Homöopathie glauben. Ja, das ist das, was die Gerlinde gemeint hat.
Alles klar.
Das ist schwierig zu definieren. Ja. Da kann man nicht wirklich was sagen, weil es ist auch keine offizielle Studie, sondern es sind einfach Erfahrungswerte, die hier einfließen. So muss man das vielleicht sehen.
Okay. Ausgangsstoffe für homöopathische Mittel kommen von Pflanzen, Tieren, Mineralien und Nosoden. Vielleicht nur ganz kurz einmal erklärt anfangs, was bedeutet Nosoden?
Nosoden werden gewonnen aus Gewebe, Gewebematerialien, entweder aus abgetöteten Krankheitserregern oder aus Organteilen von gesunden oder kranken menschlichen oder tierischen Organteilen eben oder aus Krankheitsprodukten. Zum Beispiel die Herpesnosode, da wird das Material genommen aus einer Fieberblase, die Flüssigkeit aus einer Fieberblase. Oder Psorinum ist die Flüssigkeit von den Kretzebläschen.
Was passiert dann mit dieser Flüssigkeit?
Die wird dann homöopathisch verrieben, zubereitet, je nach Vorschrift. Also bei den Nosoden ist ja das noch spezieller, weil da gibt's noch ganz strenge Vorschriften. Das muss sterilisiert werden und so weiter. Ist eine sehr, sehr aufwendige Sache, Nosoden herzustellen. Deshalb gibt's auch sehr wenige Firmen, die tatsächlich Nosoden herstellen.
Weil du gesagt hast, Entschuldigung, ich muss dich jetzt echt fragen, weil du gesagt hast, von einer Fieberblase kommt dann die Flüssigkeit da rein, das von einem verrieben wird. Ich habe jetzt gerade so in einer Vorstellung gehabt, ich lutsche dann eine Tablette, wo
Fieberblasensekret drinnen,
wo ist. Fieberblasensekret drinnen ist.
Genau. Aber eben, das wird so weit verdünnt, dass du keinen Schaden daraus nimmst.
Okay. Aus einem psychischen vielleicht, wenn ich dran denke. Aber gut, wenn es mir hilft, dann bitte gern.
Also das Thema Nosoden ist ein heikles Thema und es gibt ja eben verschiedene Materia Medicas, das sind also diese homöopathischen Arzneibücher, wo man sich an die Vorschriften genau halten muss, wenn man sowas herstellt. Und Nosoden werden wirklich ganz, ganz selten gemacht und das macht keiner in der Apotheke selber.
Schauen wir uns die Pflanzen an. Welche werden hier verwendet und was können die Pflanzen, was jetzt andere Pflanzen nicht können?
Es gibt keine Pflanze, die man nicht verwenden kann. Ne? Es gibt im Prinzip so Standardpflanzen, die in der Homöopathie verwendet werden, also alle pflanzlichen Bestandteile als Ganzes oder auch nicht. Da gibt es eben auch verschiedenste Vorschriften, je nachdem. Und die Pflanze wird eben in einer Tinktur angesetzt und dann haben wir wieder eine Urtinktur und wir fangen wieder von vorne an. Klassiker ist oft vielleicht so Atropa bellatona. Das kennen viele Menschen, die mit Homöopathie zu tun haben. Das ist die Tollkirsche, eine extrem giftige Pflanze. Der Name klingt so schön, weil man weiß, wenn man zum Beispiel Atropin oder Atropa belladonna einnimmt, dann kriegt man so schöne große Augen. Ja. Wird auch eingesetzt in der Augenheilkunde für Untersuchungen. Aber hier haben wir eine sehr giftige Pflanze, die aufgrund des Alkaloidgehalts sehr mit Vorsicht zu genießen ist und das kann zu ziemlichem Herzklopfen führen, wenn man das einnimmt. Und deswegen ist es hier besonders wichtig, dass es verdünnt wird. Und das war auch die Grundidee, dass man einfach auch schaut, diese Wirkungen, die Atropa belladonna am gesunden Menschen hat. Da hat man Beobachtungen gemacht, was passiert, welche Wirkungen löse ich aus, wenn ich hier eine Atropinlösung oder Atropa belladonna Tinktur einnehme. Und dann kann man das vergleichen mit Krankheitsbildern. Ne? Und Atropa belladonna ist bekannt dafür, dass es in der Kinderheilkunde sehr gerne eingesetzt wird. Klassisch, wenn die Kinder einen Fieberinfekt haben, der hochrote Färbung des Gesichts verursacht, Schweißausbrüche. Die Kinder fantasieren dann oft sehr gerne, erzählen irgendwelche Dinge, Dinge, die sie hören und sehen. Ganz klassisch, so ein Kind kann man wunderbar unterstützen im Infekt mit der Tropa-Belladonna-Globuli, weil genau das beim gesunden Menschen die gleichen Symptome auslöst. Und damit, natürlich in hoher Verdünnung, damit kein Schaden entsteht, kann ich aber den Körper anregen, diese Symptome beim kranken Menschen zu heilen. Mhm. Sorge bei der Zwiebel.
Weil du von unterstützen sprichst. Das heißt, ich kann homöopathische Mittel kombinieren auch mit klassischen Arzneimitteln.
Ja, genau, genau. Das ist ja das Wunderbare an der Homöopathie. Es gibt ein paar Dinge, ein paar Regeln, die man befolgen muss, wenn man homöopathisches Mittel verwendet. Klassiker ist Menthol und Pfefferminz. Das ist quasi eine Kontraindikation zur Homöopathie. Das heißt, wenn ich jetzt eine mentholhaltige Zahnpasta mir gerade die Zähne geputzt habe und dann meine Kugelchen in den Mund nehme, dann ist durch das Menthol die Schleimhaut so versiegelt, dass also hier kein Wirkstoff aufgenommen wird. Das heißt, es gibt diese Regel, nicht bitte vorher Zähne putzen, nicht bitte unbedingt vor der Einnahme von einem homöopathischen Mittel, gerade wenn man krank ist, Pfefferminz-Mentholzucker lutschen, weil das macht halt an der Schleimhaut was.
Nicht Zähne putzen, bevor man die homöopathischen Mittel eingenommen hat.
Ja, die Haupteingangspforte für den homöopathischen Wirkstoff ist die Mundschleimhaut. Wenn man jetzt nicht was verwendet, homöopathisch, was äußerlich zu verwenden ist, sondern was eben oral einzunehmen ist oder oral zu verwenden ist, wird das im Mund eine Zeit lang behalten. Man sagt immer, die Globuli pickt man sich am besten irgendwo seitlich an die Backe, dann lösen die sich langsam auf. Darum kann man es auch wunderbar kleinen Kindern geben, weil der Wirkstoff über die Mundschleimhaut aufgenommen
wird. Das gilt nur bei den homöopathischen oder auch bei den anderen?
Nein, nur bei den homöopathischen Mitteln.
Guter
Tipp. Deswegen ist also die Einnahme hier ganz wichtig, dass man eben der Modus ist, dass man vorher nicht unbedingt eben Pfefferminz, Menthol, Kaffee ist eventuell auch ein bisschen ein Ding, was uns im Mund lange bleibt. Und das sollte man nicht lutschen, bevor man sowas einnimmt. Aber noch einmal zurück zur Kombination. Man kann homöopathische Arzneimittel wunderbar mit den klassischen Arzneimitteln kombinieren. Wenn man jetzt dieses homöopathische Mittel kennt und weiß und ich habe jetzt ein hochfieberndes Kind, dann kann ich natürlich, je nachdem wie intensiv krank das Kind ist, werde ich nicht auf mein Medikament verzichten. Wenn ihr ein Kind habt mit 40, 41 Grad Fieber, dann gibt's natürlich einen fiebersenkenden Saft. Aber je nach der Symptomatik kann man ein homöopathisches Mittel sehr, sehr gut dazu einsetzen. Zusätzlich, es gibt keine Kontraindikationen zum Arzneimittel und man kann hier den Körper unterstützen. Man braucht vielleicht weniger oft das Medikament, es wirkt schneller und ich brauche eine geringere Dosis. Man merkt dann recht schnell, wie gut Kinder, gerade Kinder, das ist ein Paradebeispiel bei den Erkältungskranken, wie gut Kinder hier auf Homöopathie reagieren.
Gut, Tiere, was wird alles aus Tieren gewonnen?
Aus Tieren wird zum Beispiel das bekannte Apis gewonnen. Das Bienengift wird homöopathisch verarbeitet oder auch Schlangengifte wie Lachesis oder Cantharis, die spanische Fliege.
Das war
so entsetzt.
Die spanische Fliege ist ein kleines Tier, ein Käfer, die als Ganzes meines Wissens nach verrieben wird.
Und was kann die spanische Fliege, dass sie mir hilft?
Das Arzneimittelbild da von Cantharis ist ein wahnsinnig stark brennender Schmerz mit Bläschenbildung oft. Und das kann dann eingesetzt werden, sowohl bei einer Blasenentzündung mit brennenden Schmerzen, aber auch mit anderen kleinen Verbrennungen mit Blasenbildung zum Beispiel.
Spannend. Und Bienengift, verwende ich das dann eben, wenn ich von einer Biene gestochen werde oder für ganz andere Sachen?
Auch, wenn man von Bienen gestochen wird, aber auch von anderen Insekten, aber auch, wenn man zum Beispiel Kopfweh hat mit so stechenden Schmerzen.
Du wirst dich jetzt fragen, wie man auf die Indikationen kommt.
Ja.
Das ist etwas, was durch Selbsterfahrung entstanden ist. Da hat man sich als eine Gruppe von Homöopathen zusammengesetzt und gesagt, so und jetzt probieren wir das Mittel als gesunde Menschen aus und schauen einmal, wenn wir das über einen langen Zeitraum nehmen, in ganz hohen Potenzen, dadurch auch sehr stark wirksam, welche Symptome treten bei mir auf? Selbstversuche, das ist das Grundprinzip. Das hat ja schon der Hahnemann gemacht. Ja. Wir drei testen jetzt Apis, ja, wir sind gesund, wir haben keine Symptome und nehmen über einen längeren Zeitraum eine hohe Hochpotenz von Apis ein und dann schauen wir, was passiert. Wie reagiert unser Körper drauf? Und dann wird der eine sagen, ah, da habe ich so eine weiche Schwellung gekriegt, das ist alles ganz heiß und rot geworden. Der andere sagt, er kriegt Halsschmerzen auf einmal. Der andere sagt, er kriegt Kopfschmerzen und all diese Symptome werden dann gesammelt. Und das bildet dann das Indikationsbild von Apis dar, weil gesunde Menschen diese Einzelmittel in einer hohen Dosis über einen langen Zeitraum einnehmen. Und diese Erfahrungsberichte werden in dieser Materia Medica gesammelt und das ist dann das, wo man dann sagt, okay, wenn du jetzt eine weiche, heiße, rote, sich rot gefärbte Schwellung hast, aufgrund eines Bienenstichs oder warum auch immer, dann nimmst du Apis, denn damit wird dein Körper angeregt, das selbst zu heilen. Ist ein vice versa Geschichte. Und das ist eigentlich das Spannende draus, weil da ganz unterschiedliche Indikationen auf einmal auftreten, weil der eine kriegt eben wie gesagt Kopfweh, der andere kriegt Halsweh, der dritte hat eine Schwellung, die heiß und rot ist. Und das alles auf das gleiche Grundprinzip vom gleichen Mittel herkommt. Und diese Sammlung ist ganz wesentlich und macht natürlich jetzt auch unterschiedliche Prinzipien aus. Das wird immer noch gemacht. Die Indikationen werden immer noch erweitert.
Es gibt ja unterschiedliche Arten von Kopfweh. Dieses Bienengift, wirkt das dann bei jeder Art von Kopfweh oder nur bei einer bestimmten Art von Kopfweh?
Nein, nur bei einer ganz bestimmten Art von Kopfweh, die eben in der Materia Medica so beschrieben ist. Es gibt eine Reihe von homöopathischen Mitteln, die man bei Kopfschmerzen einsetzen kann. Und das ist jetzt das Diffizile an einem homöopathischen Einzelmittel, dass man genau das richtige Mittel für den richtigen Kopfschmerz findet. Das ist das Feingefühl, die Erfahrung des Apothekers, der Apothekerin oder des homöopathischen Arztes, hier das richtige Einzelmittel zu finden. Drum ist in der Selbstbehandlung oder in der Behandlung in der Apotheke oder in der Beratung in der Apotheke oft ein Komplexmittel leichter einzusetzen, weil ich hier verschiedene homöopathische Mittel für eine Indikation habe. Da ist es jetzt dann egal, ob das ein pulsierender Kopfschmerz ist, ob das ein Kopfschmerz ist, der einseitig ist, ob das ein Kopfschmerz ist, der vorne ist oder der eher hinten sitzt. Wir haben ja eine Reihe von Symptomen, die hier auftreten können. Wenn ich da 4, 5 homöopathische Mittel habe, die alle in diesen Bereich der Indikation hineingehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass eines dabei ist, das genau für deinen Kopfschmerz hilft, größer, als wenn ich mir jetzt ein Einzelmittel nach dem anderen durchteste. Man darf sich das nicht so vorstellen wie bei der Pippi Langstrumpf, dass ich alle Symptome in ein Fläschchen hineinschiebe, da habe ich Kopfweh, Bauchweh, Nasenschmerz, ein Hühnerauge und auch gleichzeitig noch ein entzündliches Ohrläppchen in einem Medikament habe, sondern es ist eine Indikation, der Kopfschmerz. Aber welche Art, da gibt es eben unterschiedliche homöopathische Mittel und die kann man gut miteinander kombinieren.
Wie ist denn das bei Migräne? Gibt es da auch homöopathische Mittel?
Natürlich, auch da gibt es homöopathische Mittel. Und gerade bei der Migräne, wenn man Migränepatient ist, weiß man, da gibt es ganz unterschiedliche Symptomatiken. Ja.
Mineralien werden auch in der Homöopathie eingesetzt. Welche?
Im Prinzip können alle eingesetzt werden. Gold oder Silber, Eisen, dann Meersalz zum Beispiel. Die Metalle werden hauptsächlich durch Verreibung in Lösung gebracht, weil Gold wäre ja nicht löslich in Alkohol. Aber auch diverse Salze wie ein Ferrum Phosphoricum, ein Eisenphosphat und so weiter.
Sind die Goldmittel jetzt teurer als die anderen?
Sind nicht teurer.
Okay. Was ist eigentlich ein Arzneimittelbild?
Ein Arzneimittelbild ist die Gesamtheit der Symptome, die auftritt, wenn ein Gesunder ein homöopathisches Mittel einnimmt. Das wird penibel aufgeschrieben, von Kopf zu Fuß eben diese alle Symptome, die auftreten. Und diese Gesamtheit wird eben festgehalten als Arzneimittelbild. Und die Symptome werden da aufgelistet in allgemeine Symptome, in körperliche Symptome und auch die Modalitäten sind da sehr wichtig. Modalitäten heißt, was macht die Symptome besser oder schlimmer? Um beim Kopfweh zu bleiben, brauche ich Ruhe, macht Ruhe mein Kopfweh besser oder macht frische Luft mein Kopfweh besser? Und da gibt es ganz spannende und interessante Modalitäten, die zu beachten sind.
Okay. In der Homöopathie bedeutet Krankheit immer eine Verstimmung der Lebenskraft. Was ist denn damit gemeint?
dass es zu einer Verschiebung im Körper kommt. Das kennen wir ja selber, wenn wir jetzt zum Beispiel nicht so gut beieinander sind oder wenn wir einen Kummer haben oder wenn wir Stress haben, sind wir anfälliger für verschiedene Erkrankungen. Und in der Homöopathie wird der Mensch als Ganzes gesehen. Da geht es jetzt nicht nur um den Menschen, wie er da steht, sondern da geht es auch darum, was im Inneren los ist. Wie geht's demjenigen? Macht er jetzt einen, ist er glücklich? Ist er unzufrieden? Hat er einen Stress? Hat er Kummer? Gibt's Dinge, die ihn belasten? Und all das führt zu einer Verschiebung im Körper, dass einfach die Körperenergie nicht so da ist. Wir kennen das alle selber, wenn wir Sorgen haben oder wenn uns etwas belastet, dann fühlen wir uns auch nicht wohl und es macht uns bis zum gewissen Grad auch anfälliger für Erkrankungen. Und das sind halt die Besonderheiten der Homöopathie, dass auf solche Aspekte auch Rücksicht genommen wird.
Das passende homöopathische Mittel bewirkt, dass die Selbstheilungskräfte angeregt werden. Was passiert denn da in meinem Körper, Gelinda?
Genau, der Körper wird angeregt, einfach sich selber zu regenerieren. Es beginnt immer damit, dass zu erkennen ist, dass der Gesamtzustand, der Allgemeinzustand zuerst besser ist, auch beim Fieber zum Beispiel, bis es dann erst messbar wird, dass das Fieber hinuntergeht. Und irgendwie ist das fast so, wie die Krankheit von selber verschwinden würde. Kritiker sagen dann oft, na, das ist Spontanheilung. Aber eigentlich wird das vom Kranken sehr gerne und als Geschenk angenommen.
Wann stößt die Homöopathie an ihre Grenzen?
Also Grenzen gibt es, wenn eine Selbstheilung mehr oder minder nicht mehr möglich ist. Das ist jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Diabetiker habe, die Bauchspeicheldrüse arbeitet nicht mehr oder weniger, dann kann ich jetzt die Bauchspeicheldrüse jetzt nicht anregen, sich selbst zu reparieren. Das funktioniert einfach nicht. Man kann jetzt nicht sagen, du hast dir den Finger irgendwie ein Stück weggeschnitten, dann wird homöopathisch das nicht heilbar sein. Du kannst so den Heilungsprozess fördern, aber es wird dir das Fingerstück nicht mehr nachwachsen. Ja? Also alles, was kaputt ist, kann nicht mehr repariert werden. Wir können aber die Symptome, die dadurch entstanden sind, lindern und eben zur Heilung anregen. Wenn ich jetzt sage, ich habe einen Diabetiker, der hat jetzt eben, wie gesagt, keine körpereigene Produktion des Insulins mehr, dann wird das Insulin schulmedizinisch ersetzt. Aber die Symptome, die damit verbunden sind, die kann man mildern. Das heißt, es wird wahrscheinlich eine Unterstützung geben in Bezug auf den Stoffwechsel. Das kann man homöopathisch machen. Oder wie gesagt, wenn ich jetzt eine Blinddarmoperation habe, dann wird homöopathisch nicht operierbar sein. Aber ich kann die Symptome, die nach der Operation auftreten, lindern. Ich kann den Heilungsprozess fördern. Ich kann eventuell auftretende Entzündungen in ihrem Heilungsprozess unterstützen. Da haben wir wirklich eine Grenze. Und was auch ganz wichtig ist, und ich glaube, da muss man die Eigenverantwortung und das eigene Verständnis auch immer, da muss man aktivieren daran und daran appellieren, dass die Menschen auch Eigenverantwortung übernehmen, dass ich sage, wenn jemand wirklich schwer, schwer krank ist, dann ist Schluss mit den Kugeln, ja? Weil dann muss ich sagen, so, jetzt muss ich zum Arzt, jetzt brauche ich Schulmedizin, da sind wir froh, dass wir so ein System, ein Gesundheitssystem in Österreich haben. Alles, was militant ist, lehne ich persönlich ab und Scheuklappendenken finde ich ganz schlecht. Man kann nicht alles homöopathisch behandeln. Da ist irgendwann einmal Schluss mit lustig.
Bei den herkömmlichen Arzneimitteln gibt es auch Unverträglichkeiten. Gibt es das auch bei homöopathischen Mitteln?
Nein, ein richtig gewähltes Arzneimittel hilft und ein falsch gewähltes wirkt kurzzeitig eingenommen einfach gar nicht.
Was man vielleicht bedenken muss, ist, dass wenn man das richtige Arzneimittel hat und das auf einen sehr sensiblen Menschen trifft, dann kann es zu einer sogenannten Erstverschlimmerung kommen. Das heißt, wenn ich jetzt wieder auf unsere Zwiebel zurückgehe, dann wird nach der ersten, vielleicht zweiten Einnahme der Schnupfen eher schlimmer. Und das macht auch ein bisschen vielleicht diesen schlechten Ruf der Homöopathie aus. Das ist aber eigentlich genau das, was ich haben will. Ich will ja, das ist genau das richtige Mittel, wenn diese Erstverschlimmerung eintritt. Das ist natürlich unangenehm, aber man sieht, der Körper reagiert. Wenn ich dann das Intervall der Einnahme reduziere, dann geht es ja die Erstverschlimmerung mal als erstes zurück und es beginnt der Heilungsprozess. Aber eine Erstverschlimmerung ist immer ein Zeichen, dass ich genau auf den Punkt getroffen habe.
Und homöopathische Mittel nimmt man grundsätzlich für einen längeren Zeitraum ein?
Auch das ist nicht richtig. Das glauben viele. Ein gut gewähltes Arzneimittel hilft im Akutfall sofort, also innerhalb weniger Minuten, weniger Stunden. Wenn ich eine chronische Krankheit habe oder länger andauernde Symptome habe, dann kann ich auch von der Homöopathie nicht erwarten, dass das dann plötzlich weggezaubert ist.
eine Hausregel ist immer, und das sage ich meinen Kunden immer, wenn sie nimmer dran denken, dann brauchen sie es nimmer. Ja? Weil dann haben sie auch die Symptome nicht mehr. Wenn ich ständig eine volle Nase habe und keine Luft kriege, dann denke ich dran, dann nehme ich meine Globuli öfter und natürlich wahrscheinlich auch den Nasenspray, hoffentlich ohne Menthol, dann nehme ich es auch öfter. Wenn die Nase frei ist und ich gut durchatmen kann, dann brauche ich nicht mehr an die Globuli denken, dann habe ich auch keine Symptome mehr. Und deswegen kann man da auch keine Regel aufstellen. Ja? Und es geht auch nicht um die Menge. Es passiert auch nichts, wenn man das ganze Flascherl auf einmal nimmt.
Okay. Gibt es auch homöopathische Mittel für Tiere?
Das sind ganz normal die ganz gleichen, die auch wir Menschen nehmen und wird sehr gut eingesetzt auch in der Tierhaltung, weil es ja auch diesen Vorteil hat, dass gerade in der Nutztierhaltung es ja ganz wesentlich ist, wenn Nutztiere Medikamente bekommen, entstehen Problematiken der Rückstände und da gibt es gewisse Wartezeiten, bis zum Beispiel die Milch wieder geliefert werden darf und so weiter. Und wenn diese Nutztiere homöopathische Mittel bekommen, dann fallen diese Wartezeiten weg.
Aha, okay. Und bei den Haustieren, also wenn jetzt der Bello einen Schnupfen hat, gibt's da was?
Natürlich, auch für den Bello gibt's was. Bello und Carlo und wie auch immer das Haustier dann heißt. Beim Wellensittich tun wir uns vielleicht ein bisschen schwer, aber da könnte man die Globuli in Wasser auflösen, der trinkt ja auch. Gell? Im Wasser geht immer.
Okay, wie lagere ich homöopathische Mittel am besten zu Hause?
Im Prinzip gelten dieselben Regeln, vielleicht noch zusätzlich, dass man aufpasst, dass das Laderl mit den Globuli nicht direkt unterm Fernseher ist. Das ist eventuell mit der Strahlung ein bisschen ein Thema. Nicht zu warm im Badezimmer, wo es wirklich immer sehr warm ist. Vielleicht neben am Heizer ist nicht so ideal, aber da soll man Arzneimittel auch nicht lagern. Allgemein achtsam lagern. Das gilt für normale Medikamente gleich wie homöopathische. Also direkt neben der Mikrowelle ist vielleicht auch nicht so gut. Also überall, wo viel Strahlung ist, das ist für die Homöopathie nicht so gut. Was man auch ein bisschen aufpassen muss, sind Metalle, die können sich negativ auf homöopathische Mittel auswirken, indem man damit also quasi die Wirkung mehr oder minder verliert. Das heißt, homöopathische Mittel wird auch empfohlen, die nicht mit einem Metalllöffel zu verabreichen. Dann nimmt man einen Kunststofflöffel oder einen Glaslöffel. Früher hat man Perlmuttlöffel zum Teil genommen, so wie beim Kaviar.
Na gut, ich hoffe, wir haben euch, liebe Zuhörer, heute ein etwas anderes Bild von der Homöopathie vermitteln können. Und falls hier jetzt noch Fragen offen sind, trotzdem noch Unsicherheit herrscht oder wir die Neugier erweckt haben, das ein oder andere homöopathische Mittel auszuprobieren, ich gehe davon aus, ich kann mich bei euch in den Apotheken ausführlichst beraten lassen.
Ja, richtig. Es ist nicht nur gegen jede Krankheit ein Kraut gewachsen, wir haben auch überall Unterstützung in der Homöopathie.
Sehr schön. Wie versprochen gibt's von mir am Ende noch ein schnelles Fazit. Ihr habt mich auf jeden Fall überzeugt, dass Homöopathie unterstützend ihren berechtigten Platz in der Medizin hat. Auch wenn es jetzt keinen Beleg über die Wirksamkeit gibt, wie Alexandra vorhin erwähnt hat. Also am besten selber ausprobieren. Ich will aber auch noch einmal festhalten, nicht für jedes Medikament gibt es einen Ersatz aus der Homöopathie. Alexandra und Gerlinde, herzlichen Dank fürs Kommen und einen wunderbaren Start in den Frühling.
Das wünschen wir dir auch. Dankeschön.
Dankeschön.
Wenn dann wieder die Blumen wachsen, aus denen wir dann wieder Arzneimittel machen können.
Genau, und Globuli.
Und Globuli.
Ohne Nebenwirkungen. Der Steirische Apotheken-Podcast auf Antenne Steiermark.